Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Ich habe nie von Soldaten, die ich führen durfte, etwas anderes verlangt, als das, was ich selbst zu leisten bereit war. Die Russen hatten vor 3 Armeen dieser Welt Angst. Das waren die Amerikaner, das waren die Briten und die Deutschen. Und diese Angst hat uns Frieden erhalten. Befehl und Gehorsam ist kein Widerspruch zur Demokratie.
Mein heutiger Gast ist kein Wissenschaftler. Trotzdem hat er eine Menge zu sagen über strategisches Denken, Führung und Werte. General Klaus-Dieter Naumann gilt als der höchst dekorierte deutsche Soldat seit dem Zweiten Weltkrieg. Von 1991 bis 1996 war er Generalinspekteur der Bundeswehr und damit Chef von anfangs fast 600.000 Soldaten. Danach Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Heute ist er 83 Jahre alt. Mit entsprechender Ehrfurcht bin ich in das Gespräch mit ihm gegangen. Aber Ehrfurcht, sagt er mir mit einem Augenzwinkern, steht nur dem Papst zu. Begegnet ist mir ein freundlicher und warmherziger Mann, der überraschend offen über sein Leben und seine lange Karriere erzählt hat. Über historische Momente, schwierige Entscheidungen und darüber, wie es war, Hans-Dietrich Genscher Kontra zu geben. Wir sprechen über Verantwortung, Vorbilder, Demut und Familie. Naumann ist ein exzellenter Erzähler. Als er seinen Besuch als erster ausländischer Gast an der Nationalen Verteidigungsakademie Israels beschreibt, haben alle im Raum Tränen in den Augen. Diese Folge ist eine ganz besondere. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind, bei uns zu Gast General Klaus Naumann.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen und freue mich auf unser Gespräch.
Verraten Sie mir gleich vorneweg, wie ist es denn, der höchste Soldat der NATO zu sein?
Ach, das war eine spannende Zeit, in der ich das sein durfte, weil die NATO das erste Mal in Einsätze außerhalb des NATO-Vertragsgebiets ging, also etwas, wofür sie gar nicht gebaut war. Und dann hatten wir das Glück, dass wir damals versuchten, mit der Russischen Föderation eine Vereinbarung auszuhandeln, die uns ein bisschen Hoffnung auf Frieden gab. Und wir haben die NATO-Osterweiterung gemacht und als kleines Bonbon noch obendrauf kam dann das Aushandeln eines neuen strategischen Konzepts, das immerhin 12 Jahre lang gültig blieb. Und abgeschlossen habe ich etwas, was ich im Grunde nie erleben wollte. Ich musste als oberster Soldat der NATO einen echten Kriegseinsatz der NATO im Kosovo sozusagen überwachen.
Hoffnung auf Frieden. Lassen Sie uns nochmal zurückgehen in Ihr Geburtsjahr. Sie sind 1939 in München geboren. Inwieweit hat diese Zeit Sie in Ihrem Leben geprägt?
Also die gut ein 5- bis 6-Jähriger erlebt von einem Krieg nicht so allzu viel. Ich habe sehr bewusst erlebt das große Bombardement von München 1944, habe dabei das erste Mal gesehen, wie Menschen sterben, habe gesehen, wie eine einzige Fliegerbombe ein 4-stöckiges Haus in einen Haufen Dreck, der hinterher ein wunderbarer Spielplatz für uns wurde, verwandelt. Und ich habe erlebt, was es eigentlich heißt, wenn man in einem Keller sitzt, eingesperrt ist, 5-6 Stunden lang, und hofft, dass man rauskommt. Die Hoffnung hat man dann auch als 5-6-Jähriger, wenn man die Angst der Erwachsenen erlebt. Also es hat schon geprägt und es hat mich auch später doch geleitet zu einer Sache, bei der ich mich so ein bisschen, zwar in Abstimmung mit dem Verteidigungsminister Rühe, aber doch gegen den Außenminister stellen musste. Als wir im Verteidigungsministerium den Wunsch hatten, die taktischen Atomwaffen aus Deutschland abzuziehen, die keinen Sinn mehr machten. Genscher unterstützte das keineswegs, aber wir wollten das im Verteidigungsministerium, weil wir sagten, wenn diese Waffen jemals eingesetzt werden, werden sie nur auf deutschem Boden eingesetzt und das wollten wir natürlich auf keinen Fall. Da war die Erinnerung an die Bombennächte in München durchaus ein prägender Faktor.
Sie haben eine durch und durch militärische Karriere eingeschlagen. Hat das in Ihrer Familie eine Tradition oder gab es da eine Affinität zu diesem Beruf?
Überhaupt nicht. Ich hatte auch, bis ich dann 1958 im Oktober in Landshut Soldat wurde, noch gar nicht die Absicht gehabt, Soldat zu werden. Ich wollte ganz friedlich Archäologie studieren und träumte davon, so als 16-, 17-Jähriger irgendwo in Mittelamerika noch irgendwas zu entdecken. Ich war fasziniert von den Inka, Mayas und Azteken. Ich weiß, dass die Inkas in Südamerika sind. Aber dann habe ich irgendwann, 56, diese letzte Radiosendung dieses ungarischen Senders gehört. Vielleicht haben Sie das irgendwo mal gelesen.
Erzählen Sie uns bitte davon.
Mein Gott, man hört ja damals so als Heranwachsender, man hat ja nicht Bayerischen Rundfunk gehört, sondern man hat AFN Munich gehört oder wie die damals das aussprachen, AFN Neubiberg, Neubiberg. Und die brachten live die Sendung, diesen Aufruf der Ungarn um Hilfe. Und ich werde nie vergessen, diese Stimme, wie der, ich höre sie praktisch jetzt noch, wie dieser Mann in der Radiostation sagte, Völker der Welt, hört die Stimme des freien Ungarn. Wir werden in wenigen Minuten die Feuer auf unseren Wachtürmen erlöschen lassen. Helft uns. Und dieser Ausdruck völliger Hilflosigkeit und Verzweiflung, der hat sogar bei dem 16-Jährigen den ungewöhnlichen Prozess des Nachdenkens ausgelöst. Und ich habe dann eben gesagt, man muss irgendwas tun. Und ich habe mich dazu entschlossen, Soldat zu werden.
Die Archäologie ist ja auch für einen 16-Jährigen jetzt ein etwas ungewöhnliches Fach. Haben Sie eine humanistische Bildung genossen?
Nee, ich habe 9 Jahre Latein gelernt. Das prägt fürs Leben.
Und hier in München am Gymnasium nehme ich an.
Heute heißt das Ding Oskar-von-Miller-Gymnasium. Damals war es nur für Jungs zugelassen. Heute sind in dem üblichen Verfall aller Sitten natürlich auch junge Damen dort zugelassen, was damals für uns völlig undenkbar war.
Jetzt sind Sie in Landshut gestartet, aber dort ja nicht geblieben. Also mit Ihrem Beruf verbunden ist ja eigentlich auch ein ständiger Ortswechsel. Am Anfang wahrscheinlich noch ohne Familie, später dann mit der Familie. Sie sind verheiratet und haben Kinder. Wie ist es gewesen, ständig unterwegs zu sein?
Naja, das war das Schwierigste war das für meine Frau und meine beiden Kinder, als sie dann auf der Welt waren. Ich hatte damals noch die seltsame Sitte der Bundeswehr zu befolgen. Ich durfte ja vor 25 nicht heiraten. Und wir waren kasernenpflichtig, etwas, was man den jungen Leuten heute gar nicht mehr zumuten kann. Und wir haben dann mit 25, als ich 25 war, geheiratet, 1964. 67 kam unsere Tochter zur Welt und 69 unser Sohn. Und wir sind mit den Kindern insgesamt, wenn ich ihre Schulwechsel zähle, sind wir an 9 verschiedenen Schulstandorten mit ihnen gewesen. Insgesamt sind wir in meinem Berufsleben 21 Mal umgezogen, bis wir jetzt wieder in meiner näheren Heimat um München herum gelandet sind. Das war immer schwierig und meine Frau und meine beiden Kinder haben letztlich die Last der Umzüge getragen. Ich hatte es immer einfach. Ich fiel in ein Netz. Ich war ja irgendwas in dieser Organisation Bundeswehr, während meine Frau sich immer an neue Umgebungen gewöhnen musste. Die Kinder immer die Neuen auf dem Schulhof waren. Und mein Sohn hat mir das mal sehr plastisch erzählt. Ich habe mit ihm, als er sein zweites juristisches Staatsexamen hatte, habe ich mit ihm eine Woche Auszeit gemacht und bin auf den Berg Athos mit ihm wandern gegangen. Und sehr bewusst auch seinem Wunsch entsprechend auf den Berg Athos. Wir hatten sehr viel Zeit für uns. Und wir sind jeden Tag um 4 mit den Mönchen aufgestanden und sind dann so etwa 20 Kilometer pro Tag gelaufen. Und dabei hatten wir sehr viel Zeit, sich auszutauschen. Und da war immer mit eines der Themen: Hast du eigentlich jemals gewusst, was du uns antust, wenn wir immer wieder die Neuen sind? Und ich habe ihm dann auch gesagt, dass mir das sehr bewusst war, dass ich das schon wusste. Aber dass ich ihnen auch keinen Gefallen getan hätte, wenn ich ewig an irgendeinem Ort geblieben wäre. Ich hätte ja sagen können, ich will nicht weg. Aber das hätte ihm nichts gebracht, hätte mir nichts gebracht. Und ich habe ihm dann auch gesagt, weißt du, für einen Jungen ist vermutlich nichts schlimmer, als einen ewig muffigen Vater zu Hause zu haben.
Dabei sind Sie ja auch nicht nur in Deutschland geblieben. Diese neuen Umzüge haben Sie ja auch weltweit hinausgeführt. Aber nochmal darauf zurückzukommen, überhaupt diese Karriere im Militär einzuschlagen. Gab es dort Vorbilder für Sie, besondere Menschen, denen Sie begegnet sind, dass Sie gesagt haben, ich bleib wirklich Soldat und auch, wenn ich das jetzt so sagen darf, mache eine Karriere dort?
Also, wissen Sie, die Karriereplanung war damals sehr begrenzt. Meine ersten Vorgesetzten, die ich in guter Erinnerung behalten habe, alles weltkriegsgediente Offiziere, zum Teil Männer, die 6, 7 Jahre in russischer Gefangenschaft gewesen waren, die haben schon geprägt durch eine vorbildliche Haltung, eine vorbildliche Pflichterfüllung, bescheiden und waren natürlich wesentlich älter. Mein erster Bataillonskommandeur war so um die Mitte 50. Und als ich dann Bataillonskommandeur wurde, war ich gerade mal dabei, 40 zu werden. Also es war eine ganz andere Generation. Geprägt haben die uns durch ihre vorbildliche Haltung und durch ihre Bescheidenheit. Keiner von denen hatte irgendwie, na sagen wir mal, den Griff nach den goldenen Sternen im Sinn. Keineswegs. Ich auch nicht. Als ich junger Leutnant war, habe ich davon geträumt, dass ich eines Tages mal ein Bataillon führen dürfte. So wie mein alter Oberstleutnant Leggevi, der damals mein Bataillonskommandeur war. Aber die Hoffnung, dann mal höher zu kommen, die wuchs natürlich dann mit der Generalstabsausbildung. Ich wurde ausgewählt für die Generalstabsausbildung. Das sind immer so damals 8% eines Geburtsjahrgangs gewesen. Und wenn man die bestanden hatte, dann konnte man schon so ein bisschen realistische Hoffnung haben, dass man eines Tages als Oberst enden würde. Aber der General, der war auch am Ende der Generalstabsausbildung noch lange nicht mein Karriereziel. Ich habe nie das Karriereziel gehabt, General zu werden. Als ich es dann war, habe ich das ganz gut empfunden. Und dann kam halt die Goldgräbermentalität. Wenn man einen goldenen Stern hat, warum soll man nicht einen zweiten haben wollen?
3, glaube ich, wenn 4. Ich richtig liege, oder? 4 sogar. Dann sehen Sie es mir nach. An einigen Stellen ist es schon angeklungen für mich, das Thema Verantwortung. Sie haben sich ganz offen ja eben auch dem gestellt, was man oder was Ihnen in der Familie auch mal als Rückmeldung gegeben wurde. Wie ist es aber, wenn jemand der oberste Chef aller Soldatinnen Deutschlands ist, so viele Mitarbeitende hat sozusagen, wie bleibt man da im Gespräch? Wie verliert man nicht den Kontakt in sein Heer?
Also war ja nicht nur Heer, war ja Luftwaffe und Marine auch noch dazu. Als ich Generalinspekteur wurde, hatte die Bundeswehr 600.000 Mann. Das war ja kurz nachdem wir die nationale Volksarmee integriert hatten. Und dann sie auflösten, in großen Teilen auflösten, aber einen Teil übernommen haben. Und das ist vielleicht eines der Merkmale oder eine Besonderheit meiner Zeit als Generalinspekteur. Ich hatte 3 Dinge, die ich als Herausforderungen nennen würde. Das eine war die Übernahme und Integration der Reste der Nationalen Volksarmee der DDR. Das zweite, von den eben erwähnten 600.000, musste man dann in meinen 5 Jahren Amtszeit als Generalinspekteur 240.000 abbauen, lautlos. Und das dritte war, wir mussten anfangs noch nicht gefördert von der politischen Führung uns auf die ersten Auslandseinsätze einstellen, weil das Argument, dass bis zur deutschen Vereinigung immer politisch verwandt worden war. Wir wollen nicht in UN-Einsätze gehen, um nicht die Situation zu erleben, dass Deutsche gegen Deutsche stehen. Das galt ja nicht mehr. Und jetzt mussten wir uns der Verantwortung stellen, die alle Mitglieder der Vereinten Nationen übernommen haben. Denn sie haben ja mit ihrer Mitgliedschaft auch die Bereitschaft übernommen, im Dienst der Vereinten Nationen einzutreten. Das war nun für uns unausweichlich geworden. Und dann sind wir eben in meiner Dienstzeit als Generalinspekteur diesen, ich finde mal, sehr behutsamen Weg gegangen vom Einsatz von Sanitätskräften in Kambodscha weiter zu Hilfseinsätzen in Somalia und dann schließlich die Einsätze vor und in Jugoslawien.
Im Laufe der Zeit hat sich damit ja die Rolle auch der Bundeswehr sehr verändert, was Sie eben angesprochen haben. War die Bundeswehr aus Ihrer Sicht zu dem Zeitpunkt, wo Sie gestartet haben, darauf vorbereitet?
Nein, natürlich nicht. Wir waren ausgerichtet auf Landesverteidigung und wir haben das mit der Landesverteidigung sehr, sehr ernst genommen. Also ich sage heute immer wieder, wenn ich darüber berichte, wo immer Einsatzräume der von mir zu führenden Truppenteile war, dort kannte ich jeden Busch beim Vornamen. Wir wollten den Heimvorteil des Verteidigers ausnutzen und haben uns gründlich darauf vorbereitet. Es war auch eine Armee, die einsatzbereit war. Als ich als Generalinspekteur die Bundeswehr verließ, 1996, hatten wir noch 14 Heeresdivisionen, die einsatzbereit waren, wenn auch nach kurzer Vorbereitungszeit. Aber das Material war da, die Menschen waren da, waren ausgebildet. Und ich glaube auch, wenn wir hätten um Deutschland kämpfen müssen, hätten wir gekämpft. Und nicht schlecht. Zumindest waren wir, das habe ich dann in den ersten Kontakten mit den früheren Sowjets, heute dann Russen, erlebt. Wir waren geachtet und gefürchtet. Die Russen hatten vor drei Armeen dieser Welt Angst. Das waren die Amerikaner, das waren die Briten und die Deutschen. Und diese Angst hat uns Frieden erhalten.
Vielleicht können wir da an einer anderen Stelle gleich nochmal drauf zurückgehen. Was mich interessiert ist, dass Sie gesagt haben, vor den Briten auch. Sie selbst haben am Royal College of Defence studiert, of Defence Studies, so heißt es richtig. Ja. Und damals ja noch zu einer Zeit, wo Großbritannien Kolonialmacht ja noch war und galt. Was haben Sie dort erlebt an militärischen Herangehensweisen?
Also dieses Jahr in London war für mich einer der Höhepunkte meiner Laufbahn. Ich habe in diesem Jahr zum ersten Mal erlebt, dass man die Kirchturmperspektive eines Deutschen auch verlassen kann, dass man global denken kann, dass man auch global denken muss, wenn man in dieser Welt leben will. Habe erlebt, wie 36 Nationen sehr unterschiedlicher Prägung miteinander auskamen, miteinander am Ende dieser Zeit auch den Vorsatz fassten, Konflikte zwischen den Nationen zu überwinden. Ich nenne als Beispiel Inder und Pakistani waren in dem Lehrgang oder Israeli und Jordanier. Ich glaube, dass derartige Ausbildung etwas unheimlich Positives hat und es weitet den Horizont. Die Ausbildung ist qualitativ das Beste, was ich je erlebt habe. Und ich habe auch gestaunt über die große Offenheit, mit der uns die Engländer auf ihre eigenen Schwierigkeiten hingewiesen haben. Wir waren in Nordirland, zu einer Zeit, als dort noch gekämpft wurde. Ich habe in den Elendsvierteln von Liverpool erlebt, wie Menschen in Großbritannien dahin vegetierten. Und das wurde auch ganz offen dargelegt. Wurde auch gesagt, wie sie versuchen, das Problem zu lösen. Und sie haben dann auch gelegentlich gesagt, nun sagt uns doch mal, wie würdet ihr es denn machen? Also dieses Jahr war für mich fantastisch. Und dass ich dann im Zuge dieses Jahres, da gehörte immer eine sechswöchige Auslandsreise dazu, und ich hatte das Glück, dass ich bekam nicht mein erstes Los, ich wollte gerne nach China, aber da hatte ich keine Chance. Ich bekam Lösung 2, Indien, Pakistan und Sri Lanka. Und das war faszinierend, weil wir dort nicht touristisch durch die Gegend gefahren sind, sondern mit den Führungseliten aus allen Gesellschaftsbereichen ins Gespräch kamen. Also ich erinnere ein Gespräch mit Indira Gandhi, die damals Ministerpräsidentin war, wo über die Rolle von Atomwaffen im indopazifischen Raum gesprochen wurde. Oder ein Gespräch mit dem damaligen pakistanischen Staatsoberhaupt Zia-ul-Haq über Islam und Demokratie. Das sind Eindrücke, Erlebnisse, die man für den Rest seines Lebens nicht vergisst und die einem dann auch helfen, zu begreifen, was Toleranz eigentlich wirklich ist.
Was ist Toleranz für Sie?
Grundelement unserer Demokratie. Und das habe ich so oft in Auseinandersetzung gerade mit eifernden Deutschen vermisst. Ich hatte ja das, ich sage mal in Anführungszeichen, das Vergnügen, mich mit der Friedensbewegung bei der Nachrüstung mit Pershing II und Großmessel auseinanderzusetzen, wo wir Soldaten letztlich alleingelassen wurden. Die Politik duckte sich weg, wie sie das in Deutschland ja oft und gerne tut. Und wir erlebten dann diese Demonstranten, die das Gleiche wollten wie wir, nämlich Frieden. Aber die von einer unglaublichen Arroganz besessen waren und glaubten, sie hätten wirklich die Weisheit mit Löffeln gefressen und wären im Besitz der alleinseligen Wahrheit. Etwas, was kein katholischer Priester jemals für sich beanspruchen würde.
Die Zeit, als Sie aus England berichtet haben und vor Ihren Reisen, und Sie waren an vielen Orten in der Welt, was haben Sie mitgenommen oder haben Sie eine Botschaft an die jungen Menschen? Lohnt es sich, raus in die Welt zu gehen, den anderen zu begegnen? Kann ich nur dann auch gut hier mein Leben führen, wenn ich verstehe, in welche Kontexte ich auf der Welt eingebunden bin?
Also ich würde jedem jungen Menschen raten, ich habe es auch meinen Kindern und meinen jetzt 4 Enkelkindern immer wieder gesagt, reist, wo immer ihr reisen könnt, es öffnet euch die Augen und ihr kommt auch zurück in dieses Land und erkennt, dass ihr wirklich in einem der freiheitlichsten, besten Länder lebt, die es auf dieser Welt gibt. Und ich würde es auch all unseren Mitbürgern immer wieder sagen, dieses Land, das aus den Trümmern wirklich aufgebaut wurde, wenn ich hier rausgucke, ich habe das zum Teil in Trümmern gesehen, was hier steht, es ist für mich eine der größten Leistungen der Generation unserer Eltern, dass sie das wieder geschafft haben, aus den Trümmern wieder ein blühendes Land zu machen. Und dass wir eine Demokratie geworden sind, zum ersten Mal in unserer langen Geschichte. Wir haben die beste, freiheitlichste Lebensordnung, die Deutschland in seiner langen Geschichte je kannte. Und der Kern ist für mich dabei immer, wir haben eine Lösung gefunden, in der die Macht des Rechts jeden Einzelnen auch davor schützt, dass sein Staat gegen ihn Gewalt anwendet. Und was Besseres kann man im Leben doch nicht erreichen.
Konnten Sie Freundschaften halten in die Welt hinaus, die Sie bereist haben?
Ja, dank des Internets ja.
Und Ihrer Frau vielleicht auch, die Sie ja viel begleitet hat und wahrscheinlich auch schon viele Aufgaben auf dem gesellschaftlichen Parkett mit Ihnen zusammen gemeistert hat.
Meine Frau hat unheimlich viel geholfen, dass ich erreichen konnte, was ich beruflich erreichen wollte, weil sie so manches Mal, wenn ich notgedrungen vielleicht mal die eine oder andere Schärfe oder Härte anwenden musste, den Ausgleich gefunden hat und den manchmal vielleicht etwas getroffenen Gesprächspartnern vermitteln konnte, er ist gar nicht so schlimm, wie ihr ihn heute erlebt habt. Und das hat viel geholfen. Und sie hat auch, ich erzähle mal eine Episode, die ich besonders nett finde. Ich war in Argentinien auf offizielle Einladung. Wir sollten dort dem argentinischen Militär ein bisschen nahe bringen, dass man in einer Demokratie Hierarchie mit Befehl und Gehorsam durchaus mit Demokratie und Achtung der Menschenwürde vereinen kann. Und mein argentinischer Counterpart war ein älterer Mann, deutlich älter als ich, feiner alter Herr, der dann irgendwann zu meiner Frau bei einem Abendessen sagte, ich würde an sich so furchtbar gerne ihren Mann mit dem Vornamen ansprechen, aber ich traue mich nicht. Und da hat sie ihm dann gesagt, also mach das. Er nimmt das bestimmt in keiner Weise übel und er freut sich auch drüber. Und daraus entstand dann eine Verbindung, die auch nur noch ein bisschen angehalten hat. Dann geht natürlich die Zeitläufe drüber weg.
Eine Besonderheit, die mir in Ihrem Lebenslauf noch aufgefallen ist, ist, dass Sie 1992 auch als erster ausländischer Gast in Israel an der Verteidigungsakademie des Landes gesprochen haben. Und wenn ich das lese, geht bei mir natürlich auch emotional und Kopfkino. Wie ist das so, als deutscher oberster Militär dort in Israel zu sprechen?
Das Sprechen war das Harmloseste bei der ganzen Geschichte. Es waren zwei Momente, die schwierig waren. Ich bin auf Einladung von Ehud Barak nach Israel geflogen. Der war dann Generalstabschef und ich war deutscher Generalinspekteur. Der erste schwierige Moment war Yad Vashem, das Denkmal für die Toten des Holocaust, mit diesem jeden normalen Menschen, glaube ich, zutiefst erschütternden Kindermemorial dort. Und sie haben mich natürlich dorthin geschleppt, wo ich fotografiert wurde vor dem Fehlverhalten von deutschen Soldaten. Nicht von SS oder sonstigen Schergen, sondern von Soldaten der Wehrmacht. Und haben auf diese Weise mir deutlich zu machen versucht, du stehst in einer Linie und du hast Verantwortung für das, was da geschieht. Das hätten sie mir nicht sagen wollen, das wusste ich ja, sonst wäre ich ja nicht nach Israel geflogen. Ich wollte ja etwas tun, um die beiden näher zu bringen. Aber dieses Yad Vashem war nicht leicht und ich habe dann, ich glaube, überwacht von 41 Fernsehstationen auf der Welt, mich in das Gästebuch eingetragen. Jede Zeile, die ich da geschrieben habe, ist übertragen worden. Und die Quintessenz war, ich bin hier, damit es nie wieder geschieht. Und ich glaube, das ist mir auch abgenommen worden, vielleicht auch deswegen abgenommen, weil ich zu Beginn eine ganz einfache Sache gemacht habe, die mir viele Herzen geöffnet hat. Man muss ja, wenn man irgendwo als oberster Soldat auftritt, so eine Ehrenformation abschreiten. Und die Israelis machen das wie die Briten. Man geht vorbei, man spricht auch mal mit dem einen oder anderen Soldaten. Und ich wusste, dass das kommt und hatte mir drei Sätze in Hebräisch gemerkt. Und dann bin ich eben beim ersten stehen geblieben und habe den auf Hebräisch gefragt, wie es ihm geht und ob er Englisch spricht. Und die Antwort war noch so, dass ich meine zweite Frage stellen konnte. Und diese Tatsache, dass der Deutsche mit dem Israeli Hebräisch sprach, muss viele Israeli wirklich tief berührt haben. Mir wurde das jedenfalls mehrfach während des Besuchs gesagt, das sei der Icebreaker gewesen. Dennoch wurde ich am Abend überrascht, dass mein Gastgeber Ehud Barak, den ich seit Jahren kannte, mit dem ich glaubte, irgendwie so befreundet zu sein, eine Tischrede hielt vor rund 400 Teilnehmern, alle Generale, Admirale der israelischen Armee, Streitkräfte anwesend, mit ihren Ehefrauen. Meine Frau war auch dabei. Und die Rede war relativ unversöhnlich, so Tenor. Wir können nicht vergessen, wir wollen nicht vergessen, wir können nicht verzeihen und wir wollen nicht verzeihen. Und da steht mir ja erstmal da, wie der berühmte Ochs vorm Berg. Alles, was man sich vorher vorbereitet hat, ausgedacht hat, war weg. Das konnte ich nicht verwenden. Also ich nur das verwandt, was ich immer machte, bei jedem offiziellen Besuch. Ich habe immer meine Tischrede mit einem Satz in der Landessprache begonnen, indem ich mich bedankt habe für die Einladung. Und ich habe immer geendet mit einem Satz in der Landessprache, in dem ich den Streitkräften des Landes alles Gute wünschte. Und dann musste ich improvisieren und habe eben so Quintessenz gesagt, denken Sie doch bitte nicht, dass die Jahre von 33 bis 45 die Quintessenz deutscher Geschichte sind. Es geht viel länger zurück und vieles, was wir Deutsche Deutsch nennen, ist völlig undenkbar ohne den kulturellen, wissenschaftlichen Beitrag der Juden, die in Deutschland lange Jahre glücklich, harmonisch, natürlich auch immer wieder verfolgt und geschunden gelebt haben. Und wir sollten uns an diese Gemeinsamkeiten erinnern und aus den Gemeinsamkeiten die Kraft finden, für das Morgen zusammenzuarbeiten. Und wenn Sie das wollen, dann haben Sie in mir einen, der gerne mitmacht. Wenn Sie es nicht wollen, lassen Sie mich wissen, dann reise ich ab. Und dann war Totenstille in dem Raum. Und einer der Wolf einer der ältesten stellvertretenden Verteidigungsminister. Das war der Mann, der als Luftwaffenchef diesen Angriff auf den irakischen Reaktor geflogen hat und der zwei Söhne in den Kriegen Israels verloren hatte. Der kam auf mich zu, das war so die High-Noon-Szene. Also, der ging auch fast so wie Gary Cooper in dem Film. Und ich dachte jetzt, mein Gott, was macht der mit mir? Haut er mir jetzt eine runter oder was ist? Und da blieb er vor mir stehen, umarmte mich und sagte, Shalom, Klaus, von jetzt an hast du ein Heimspiel. Und da dachte ich, na, endlich mal was Gutes getan.
Wie? Jetzt muss ich selber kurz mir einmal durchs Auge wischen, weil Sie mich jetzt sehr berührt haben. Sehen Sie mir das nach? Jetzt komme ich gar nicht richtig dazu meiner Anschlussfrage. Sie vermitteln Haltung und Werte und durch Ihre Geschichte, die wir eben gerade von Ihnen erzählt bekommen haben, das vielen Dank für das Teilen dieser persönlichen Einblicke, spüren wir alle, die hier gerade in diesem Aufnahmestudio sitzen, wie sehr uns das doch auch bewegt. Wie ist es Ihnen gelungen, diese Werte, diese Verantwortung, die Sie spüren, auch an diejenigen in Ihrem nächsten Umfeld beruflich weitergeben zu können?
Da ist meine Antwort eine sehr einfache. Ich habe nie von Soldaten, die ich führen durfte, etwas anderes verlangt, als das, was ich selbst zu leisten bereit war. Und deswegen habe ich als Generalinspekteur beispielsweise mich im getauchten U-Boot im Kattegat bewegt oder bin in einem Tornado durch die Waldschneisen von Hohenfels fast tiefer geflogen, als ich als Panzerkommandant gefahren bin. Oder war, ich glaube, der bislang einzige Generalinspekteur, der auf der Reiteralpe auf Ski die Gebirgsjäger besucht hat. Ich wollte einfach erleben, was die Männer auch machen und wollte ihnen nur zeigen, ich bin bei euch und will versuchen, das Beste für euch rauszuholen. Das brachte mich manchmal in Konflikte mit meinen Ministern, weil ich eben gerade in dieser Situation des Umbruchs, die ich ja eingangs schon mal geschildert habe, auch dachte, ich muss versuchen, unseren Menschen in Deutschland, die Bundeswehr ja nie so richtig wahrgenommen hat, das war halt was man braucht, ein notwendiges Übel, so war ja, glaube ich, der Grundtenor, oder das Denken, wie viele Kindergärten man bauen könnte, wenn man statt einen Panzer zu kaufen und so ein Zeug. Ich dachte, ich müsste auch unserer Öffentlichkeit sagen, was diese Armee eigentlich wert ist, wozu sie da ist, wozu sie gebraucht werden würde und weshalb man auch Geld dafür ausgeben muss, so wie man für eine Lebensversicherung oder eine Brandschutzversicherung Geld ausgibt. Und die hat dennoch auch hofft, dass der Fall nie eintritt. Verständnis zu wecken, die Menschen in Deutschland mitzunehmen. Deswegen bin ich in meiner Zeit als Generalinspektor auch relativ oft öffentlich aufgetreten. Und das hat mir natürlich manchmal auch ein bisschen Konflikte mit Politikern gebracht. In gewissen Fraktionen des Deutschen Bundestags war ich, glaube ich, nicht sonderlich beliebt.
Die Bundeswehr wird ja oft in der öffentlichen Diskussion auch polarisierend dargestellt oder in eine Ecke vielleicht auch gedrückt, wo sie gar nicht ist. Ich möchte Ihnen gerne die Frage stellen, für wie demokratiefähig halten Sie denn ein Heer? Beziehungsweise einmal Soldat, der Befehle empfängt, wenn der wieder aus dem Heer rausgeht. Wie gestaltet der denn Gesellschaft?
Also Befehl und Gehorsam ist kein Widerspruch zur Demokratie. Befehl und Gehorsam ist eine Notwendigkeit, wenn man Streitkräfte, die in extremen Situationen ohne lang nachzudenken handeln müssen, und dabei Verantwortung für das Leben anderer übernehmen. Da ist es eine Notwendigkeit. Ich kann mir einfach keine Situation vorstellen, in der ein Soldat, sagen wir mal, wie es Soldaten der Bundeswehr ja kürzlich erst erlebt haben in Afghanistan, auf sich zustürmende Taliban sieht und nun seinen Abzug am Gewehr betätigt, wenn der noch lange drüber nachdenkt, das christliches Gebot ist, du sollst nicht töten, und Zweifel entwickelt, dann ist er tot. Und die er schützen soll, sind mit tot. Also Disziplin, Befehl und Gehorsam sind unverzichtbar. Das schaltet aber nicht das Denken aus. Und das Denken und die Verantwortung für andere, die Verantwortung auch Schutz auszuüben für andere, das ist das, was den Soldaten ja trotz allem zum demokratiefähigen Bürger macht. Deswegen ist auch das Konzept des Bürgers in Uniform, finde ich, ein durchaus lohnendes und beispielgebendes. Sind wir ja auch erst drauf gekommen, nachdem wir ein paar Mal daneben getappt haben.
Können Sie an sich sagen, ob man jemals aufhört, Soldat zu sein? Sie sind jetzt im Ruhestand. Sie könnten vielleicht auch sagen, lasse ich alles stehen, fallen, liegen, kümmert mich nicht mehr, ab unter die Palme an den Strand.
Also es gibt in München bei den Anhängern des TSV 1860 München den Spruch, einmal Löwe, immer Löwe. Und ich glaube, in gewisser Weise möchte ich das für mich in meiner Haltung als Soldat, als ehemaliger Soldat in Anspruch nehmen. Ich habe den Eindruck gehabt, dass diese Bundeswehr mit einer der großen Erfolgsgeschichten des Nachkriegs Deutschland war. Wir haben Streitkräfte aufgebaut, die sich harmonisch in eine Demokratie einfügten und die loyal den Primat der Politik beachteten und die dann auch hingenommen haben und hinnehmen mussten, dass das oberste deutsche Gericht die Bundeswehr als eine Verfassungs- oder Parlamentsarmee bezeichnet hat. Kann man lange drüber streiten, ob es juristisch begründet ist, aber immerhin, es ist so und die Armee hat das übernommen und folgt dem. Und von daher gesehen bin ich nach wie vor sehr stolz auf diese Armee und wenn ich irgendwas tun kann für sie, dann werde ich das auch weiterhin tun. Und als ich vor kurzem aufgefordert wurde, im Maximilianeum meine Rede aus Anlass des 70. Geburtstages einer Organisation zu halten und es waren junge Luftwaffenoffizieranwärter da, die sich das anhören mussten oder wollten, weiß ich nicht. Ich nehme an, mussten.
Durften vielleicht.
Naja, das war abends. Also da ist mit dem Dürfen das schon sehr eingeschränkt bei jungen Leuten. Wenn ich so an meine eigene Enkeltochter gehe, die hier um die Ecke in 089 lieber ist als im Audi Max, dann kann ich das schon nachvollziehen. Also wie dann diese jungen Leute am Ende meiner Rede sich vor mir aufbauten und sagten, wir wollten ihnen nur Danke sagen. Dachte ich mir mal wieder, musste nicht so ganz schlecht heute gewesen sein.
In der Vorbereitung der Sendung habe ich auch mit Menschen gesprochen und alle, die ich gesprochen habe, die sie mal erlebt haben oder auch in der Bundeswehr waren, haben auch bei mir mit großer Ehrfurcht von ihnen berichtet. Und,
also Ehrfurcht steht nur dem Papst zu.
Nichtsdestotrotz, als die Bundeswehr 65 geworden ist, haben Sie Ihrer Armee gratuliert. Und so sind Sie auch durch die Medien damals gegangen. Also diese Verbundenheit ist einfach durch und durch da.
Ja, einmal Löwe, immer Löwe.
Genau. Aber wenn Sie mal wirklich gar nichts damit zu tun haben wollen, gibt es irgendwas, was Sie total mal in eine andere Welt entführt, abschalten lässt? Ein Buch, ein Musikstück, etwas, wo Sie sagen, da vergesse auch ich mal ganz kurz?
Also ich lese nach wie vor sehr gerne und oft, manchmal ein bisschen zu oft nach dem Geschmack meiner Frau. Und ich höre auch gern Musik, klassische Musik. Aber da ist nun auch ein Handicap eingetreten aus letztlich eine Berufsschädigung. Mein Gehör ist nicht mehr so toll. Und wenn ich dann mit den Hörgeräten Musik höre und gleichzeitig meine Frau eine Frage stellt, dann muss ich mich entscheiden. Musik oder sie? Meistens entscheide ich mich doch für sie. Und ich bin nach wie vor ein unendlich neugieriger Mensch. Ich würde so gerne, ich glaube, ich war in 130 oder 140 Ländern dieser Welt, aber ich würde so gerne noch so manches andere Land sehen. Ich weiß, dass ich manche Träume nicht mehr erreichen kann, weil die zum Beispiel das Lebensalter dagegen spricht, jetzt noch eine extensive Tour nach Tibet zu machen in 5000 Meter Höhe. Das soll man vielleicht nicht mehr so machen. Es gibt vieles, was ich noch gerne tun möchte und ich weiß eben nicht, wie lange mir noch Zeit gegeben ist und was ich machen kann. Aber die Neugierde wird nicht aufhören.
Neugierde ist ja auch ein Lebensantrieb. Von daher hoffen wir, dass Sie noch viele dieser Dinge erleben werden, von denen Sie gesprochen haben oder die Sie noch vor sich visualisieren oder träumen an dieser Stelle. Herr Naumann, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank für den Einblick auch in solche privaten Momente und dass Sie uns hier mit Ihren Ideen und Ihrer Geschichte einfach auch Inspiration gegeben haben und sogar an Zeitgeschichte haben teilhaben lassen. Herzlichen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind.
War ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!